Hören Sie heute einen Beitrag von Paul Nolte zum Thema Unbehagen in der behaglichen Welt, wie Populismus und Kulturpessimismus die Übermacht über unseren Alltag gewinnen.
In einer Woche ist es soweit. Das neue Buch von Thilo Sarrazin liegt in den Buchhandlungen. Wie bei den früheren Titeln des Berliner Enfant Terrible tönt es reißerisch und bedrohlich zugleich. Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Autor und Verlag dürfen sich schon die Hände reiben, denn Aufmerksamkeit und Bestsellerstatus sind gewiss. Die SPD hat dem ungeliebten Parteimitglied sogar den Gefallen getan, erneut mit einem Ausschlussverfahren zu drohen. Noch mehr mediale Aufmerksamkeit, noch mehr Sarrazin in den Schlagzeilen und vermeintlich in der Mitte der öffentlichen Debatten unserer Demokratie. Aber es geht nicht um Sarrazin. Der Oberapokalyptiker reitet geschickt eine Welle, die kommerziellen Erfolg verspricht. Der sei ihm und anderen gegönnt. Gefährlich daran ist die Suggestion, die uns immer wieder eingetrichtert wird. Es ist nicht nur etwas faul im Staate Dänemark, sondern der ganze Staat, das ganze System, wie die Populisten gerne sagen, steht auf tönernen Füßen, hat seine Existenzberechtigung eingebüßt und ist dem Untergang geweiht. Nur ein weiteres Beispiel. In wenigen Wochen erscheint ein anderes Buch aus der Feder des Bestsellerjournalisten Hans-Peter Martin. Game Over heißt es und im Untertitel Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle und dann? Dem Ankündigungstext ist zu entnehmen, dass alles den Bach heruntergeht, nicht nur in Deutschland, sondern im ganzen Westen und auf der ganzen Welt. Wohlgemerkt, Martins Buch wendet sich gegen Populisten. Es beschwört die Gefahr der autoritären Versuchungen, die wir in den letzten 10 Jahren verstärkt beobachten. Wenn man in Sarrazin einen Vordenker der neuen Rechten, eine intellektuelle Vorhut der AfD sehen kann, verstehen sich andere als Gegenprediger auf der Linken. Doch man muss kaum an der Oberfläche kratzen, um das exakt gleiche Muster der Argumentation, besser sollte man sagen, der Rattenfängerei zu erkennen. Hier wie dort ist es ein populistisches Muster, das den Eliten oder irgendwelchen anderen äußeren Feinden der Volksinteressen die Schuld in die Schuhe schiebt und auf billigen Applaus wettet, der sich aus diffusen Ängsten vor Veränderung speist. Doch nicht nur der populistische Stil gibt den Grundton solcher Debatten immer mehr vor. Es ist auch die übersteigerte Diagnose des Verfalls bestehender Ordnungen. Ein solches Weltbild kennt keine Probleme, die man diskutieren und politisch bearbeiten könnte, sondern nur den großen und mittlerweile unaufhaltbaren Sog des Untergangs. Solche von Journalisten und Schriftstellern, Intellektuellen und Bohemiens genährten Szenarien des nahenden Kollapses kennen wir aus der Geschichte, zumal der des 20. Jahrhunderts allzu gut. Der berühmte deutsch-amerikanische Historiker Fritz Stern hat schon Anfang der 1960er Jahre den Kulturpessimismus als politische Gefahr analysiert, mit dem Blick auf den Aufstieg des Nationalsozialismus und seine geistige Ermöglichung. Die Warner vor dem Untergang waren und sind eben zugleich Propheten des Untergangs und mehr noch, sie sind oft genug Brandbeschleuniger. Manchmal muss man sich geradezu wundern, wie besonnen eine große Mehrheit der Bevölkerung angesichts des ringsum in schrillsten Tönen beschworenen apokalyptischen Untergangs weiterhin ist. Kaum zu glauben, sie gehen ihrer Arbeit nach, erziehen ihre Kinder, pflegen ihre Angehörigen. Im Weltbild der Populisten und Kulturkritiker sind sie, wie könnte es anders sein, zur Ignoranz verführt worden, betrogen von den Eliten und von finsteren Mächten. Aber andersherum wird ein Schuh daraus. Die das Volk als dumm und betrogen darstellen, sind in Wahrheit diejenigen, die ihm nichts zutrauen, die es für einfältig halten. Es sind zuallererst die Populisten und Kulturkritiker, die das Volk entmündigen und für dumm verkaufen wollen. Zweifellos gibt es diejenigen, die sich in ihrem privaten Kokon eingesponnen haben, die gelegentlich über Politik und Weltläufe lästern, aber sonst ihrem recht sicheren und bequemen Leben nachgehen. Die schrillen Töne der Populisten sind ihnen letztlich ebenso egal, wie die Idee von der möglichst maximierten Freizeit etwas in gesellschaftliches Engagement zu investieren, sei es im Sportverein oder in der Kirche, in einer politischen Partei oder einer Bürgerinitiative. In ihre behagliche Welt vermag das Unbehagen kaum einzudringen. Aber dann ist da die große Zahl derer, die sich ihre Gedanken machen und vielleicht handeln. Doch nicht so, wie die Scharfmacher es von ihnen erwarten, dass sie die Eliten zum Teufel jagen und eine neue, vermeintlich wahre Volksherrschaft errichten, sei diese Fantasie nun rechts oder links gestrickt. Nein, sie vermögen zu differenzieren. Mehr noch, sie akzeptieren ein Leben in Brüchen und Widersprüchen. Der Klimawandel macht Sorgen, Aber die Flugreise nach Asien lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Für die Pflege muss viel mehr getan werden. Aber wenn wir ehrlich sind, ist unser Sozialstaat einer der besten auf der Welt. Und auch, alle Menschen können nicht nach Deutschland kommen. Aber helfen müssen wir doch. Und ertrinken darf erst recht keiner. Die Dinge liegen eben etwas komplizierter, als die populistischen Weltvereinfacher sie gerne machen. Doch wenn Krisenrhetorik und Kulturpessimismus nicht weiter wuchern sollen, müssen wir genauer hinschauen, was sie seit einiger Zeit so machtvoll antreibt. Natürlich gibt es allzu berechtigte Sorgen, ja existenzielle Herausforderungen, denen sich die Welt am Beginn des 21. Jahrhunderts stellen muss. Flucht und Migration gehören ebenso dazu wie Klimawandel und nachhaltige Lebensweisen, Grundrechte und liberale Demokratie ebenso wie der digitalisierte Kapitalismus. Die meisten dieser Probleme jedoch sind der Menschheit dem Prinzip nach seit Jahrhunderten vertraut. Migration und Stabilität, Sicherheit und Freiheit politischer Ordnung, erst recht die Dynamiken von Technologie und Ökonomie. Deshalb täte etwas mehr Gelassenheit gut. Zum Beispiel, angeblich wird die Digitalisierung in kurzer Zeit, in wenigen Jahrzehnten, einen Großteil hochqualifizierter Berufe überflüssig machen. Wer weiß das schon? Was wir aber sicher wissen, ist zweierlei. Erstens hat die Digitalisierung bisher genau das Gegenteil bewirkt, nämlich wirtschaftliches Wachstum und neue qualifizierte Berufe geschaffen. Zweitens haben sich in den letzten 200 Jahren alle Vorhersagen, technischer und wirtschaftlicher Wandel würden die Erwerbsarbeit abschaffen oder wahlweise zu einer Spaltung zwischen wenigen Superreichen und einem Elendsproletariat führen, als grundfalsch erwiesen. Sodann, wir sollten uns gelegentlich mehr Mühe geben, Probleme zu unterscheiden, statt sie einer umfassenden Totalkrise zuzurechnen, die dann unweigerlich in den Absturz führt. Die derzeitige politische Entwicklung ist ein gutes Beispiel dafür. Die dramatischen Veränderungen im Parteiensystem, die inzwischen auch in Deutschland angekommen sind, lassen sich nur per Kurzschluss als generelle Krise der Demokratie, als Zweifel an freiheitlicher Lebens- und Regierungsform deuten. Der Populismus und seine Parteien wie die Alternative für Deutschland profitieren gewiss von der Erosion der Volksparteien und der Vervielfältigung der Optionen. Damit ist der Populismus aber vor allem ein Nutznießer, ein Parasit des gesellschaftlichen Wandels der letzten Jahrzehnte. Und zwar eines Wandels, der sich überwiegend als ein Gewinn von Freiheit und individueller Autonomie beschreiben lässt. Die Menschen agieren nicht mehr in großen Kollektiven, die ihren Alltag bestimmen. Sie haben sich von den politischen Ideologien und ihren Großorganisationen emanzipiert. Sie basteln ihr Leben selber zusammen. Das beantwortet nicht die Frage, wie eine handlungsfähige Regierung aus 3 oder gar 4 Parteien gebildet werden kann. Aber eine Erosion der Demokratie ist das noch lange nicht. Schließlich, das wachsende Unbehagen in der Welt und der häufig tief pessimistische Blick auf unsere Zustände nährt sich aus den Mechanismen von Krise und Gegenkrise, die von den politischen Lagern gegeneinander aufgeboten werden. Den Untergangsszenarios der Rechtspopulisten sollten wir unbedingt widerstehen, aber zugleich Acht geben, sie nicht durch eine ebenfalls die Realitäten scharf verzeichnende Gegendiagnose zu ersetzen. Das fängt bei beliebten, aber eben vereinfachten Erklärungen des Populismus an. Das sei ja allzu verständlich, denn die Abgehängten, die Marginalisierten würden sich nun zur Wehr setzen. Der Populismus entstehe aus der immer weiter wachsenden Kluft zwischen Reich und Arm. Das spielt gewiss eine Rolle, unter anderen Faktoren, aber so eindeutig ist das mit der Armutsschere nicht. Und wer sowieso gegen den Kapitalismus ist, hat dafür seit 200 Jahren immer Gründe gefunden. Auf dünnem Eis bewegen sich auch Diagnosen, die unserer Gesellschaft angesichts von Flüchtlingsnot oder Antisemitismus pauschal einen Mangel an Empathie, einen Kollaps von Anstand und Zivilcourage oder einen heftig grassierenden Rassismus vorwerfen. Nein, keine Verharmlosung, kein Plädoyer für den Rückzug in unpolitische Behaglichkeit. Aber inmitten eines Übermaßes von Zuspitzung, von Untergangsnarrativen und Zusammenbruchsfantasien brauchen wir gegen Krisen und populistische Herausforderungen nicht zuletzt dies: das gelassene Selbstbewusstsein einer starken liberalen Gesellschaft, die auf den Zug des Jammerns und der kommenden Endzeit nicht auch noch aufspringt.
NDR Kultur. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Paul Nolte zum Thema Unbehagen in der behaglichen Welt, wie Populismus und Kulturpessimismus die Übermacht über unseren Alltag gewinnen.